Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider, diesmal Folge 11 mit Kim Oswald Renkemar, der Sportchefin vom Allianz MTV Stuttgart. Ja, einer der oder der erfolgreichste Verein wahrscheinlich zu dieser Stunde in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie sich die Zeit genommen hat und sich meinen Fragen gestellt hat. Ich denke, das wird durchaus spannend für euch auch, für euch Fans und auch für meine Fans, die ja regelmäßig hochkarätige Gäste mittlerweile erwarten. Und diesmal konnte ich den Erwartungen gerecht werden mit einem wirklich tollen Gast. Aber bevor es losgeht, würde ich dich noch gern darauf hinweisen, dass ich momentan eine Umfrage durchführe, weil ich mittlerweile gar nicht mehr nur den Podcast mache, sondern auch eine News-Plattform betreibe und da regelmäßig News schreibe. Die kommen auch in der zweiten Hälfte des Podcasts zu Wort, gerade Richtung Potsdam und Wiesbaden und so weiter. Das verfolge ich alles, damit ihr es dann verfolgt. Und genau, deswegen führe ich jetzt eine Umfrage durch, weil ich einfach nur wissen will, wie ihr Volleyball-Inhalte konsumiert. Also auch sportliche Inhalte, wirtschaftliche. Interessieren euch Trainingsinhalte? Soll ich mich um sowas kümmern? Weil meine Zeit ist ja begrenzt und wenn ich da weiß, was euch besonders interessiert, dann kann ich da eben noch besser Content kreieren, das euch dann auch besonders interessiert. Deswegen, auch wenn du zum ersten Mal reinhörst, gar kein Problem. Ich will einfach nur wissen, wie ist dein Ist-Konsum quasi vom Volleyball? Ist es nur der eine Verein? Ist es nur Stuttgart, der dich interessiert? Dann passt. Deswegen, würde mich freuen, wenn du mal reinklickst, dir irgendwie 5 Minuten Zeit nimmst. Ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ansonsten findest du es auch auf volleyball-insider.com. Aber jetzt will ich nicht länger reden. Wünsche euch deshalb jetzt viel Spaß mit der Folge und bis dann. Ja, hallo, Kim Oswald Renkemar, zu Gast beim Volleyball Insider. Freut mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, vielen Dank.
Jetzt hast du gerade schon im Vorgespräch kurz erwähnt, dass du einige Folgen schon gehört hast. Welche waren da dabei?
Ganz am Anfang mit der Florian Völker habe ich zugehört. Mhm. Letztlich habe ich auch noch eine zugehört. Also 2, 3 habe ich verfolgt. Nicht alle, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich werde nach dieser Folge wieder intensiver zuhören.
Ja, deine Zeit ist auch wahrscheinlich rar gesät und es ist wie immer viel zu tun. Erklär doch deshalb mal kurz, was deine Position gerade ist. Also, was machst du?
Ja, genau. Ich bin Sportdirektorin bei Allianz MTV Stuttgart seit 2017. Bin natürlich hauptsächlich für Kaderplanung zuständig, gemeinsam mit dem Trainer oder Trainerstaff. Aber so wie das im Volleyball ist, sind wir, glaube ich, alle mit alles beschäftigt. Wir haben nicht für jeden Job eine Position. Deswegen machen wir viel Marketing und Sponsoring natürlich gemeinsam mit Geschäftsführer und anderen Kollegen und den ganzen Sportbetrieb, also von Bundesliga zu Champions League und natürlich auch den Nachwuchs. Also der Tag ist gut gefüllt und da ist immer sehr viel zu tun und wir versuchen halt mit einer kleinen Mannschaft, nenne ich das mal, eine kleine Geschäftsstelle hier alles am Laufenden zu halten. Mhm.
Jetzt hast du gesagt, du bist seit 2017 da. Davor warst du ja aktive Spielerin und dann kam dann das war nicht mal ein fließender Übergang, aber der Übergang. Kannst du kurz beschreiben, wie das überhaupt dazu gekommen ist? Das war ja eigentlich gar nicht so eine schöne Geschichte für dich, also behaupte ich mal.
Ja, also ich bin ja, meine erste Auslandsstation als Volleyballerin war in Stuttgart in 2010 und habe hier ein paar Jahre gespielt, bevor ich nach Italien gegangen bin. Und wo ich dann in 2014 hatte ich das Angebot, zurück nach Stuttgart zu kehren als Spielerin, mit schon der Gedanke, damals bei der Allianz und zum Hauptsponsor, ob ich mich im Management irgendeine Rolle vorstellen könnte. Und das war dann für mich so interessant, damit ich dann auch für nach der Karriere Optionen habe, dass ich das gemacht habe und mich dann natürlich auch ein wenig ausgebildet habe in dem Bereich. Und in 2017 habe ich mich verletzt, relativ schwer am Rücken verletzt und Zufälligerweise hat da auch der alte Sportdirektor aufgehört. Und somit war das eigentlich ein perfekter Übergang von Spielerin zur Geschäftsstelle. Also es war eigentlich schon ein sehr schönes Erlebnis, aber es hätte gerne auch ohne Verletzung stattfinden können. Aber ich sehe das jetzt nicht als negativ an. Ich hätte auch ohne Verletzung nach der Saison aufgehört. Also viele sagen jetzt, es war verletzungsbedingt. Das stimmt nur so, weil ich im Februar dann jetzt schon aufgehört habe und nicht bis Ende der Saison spielen konnte. Das war sehr schade, aber ich hätte auf jeden Fall auch nach der Saison aufgehört und dann diesen Posten übernommen. Und ja, das ist als Spielerin natürlich sehr interessant, wenn man weiterhin im Sport arbeiten darf, in seinem Sport, den man so liebt, und dann noch im Verein, wo man sich so wohlfühlt. Also insgesamt eine schöne Situation für mich damals und immer noch.
Bist du immer noch verletzt? War das chronisch oder ist es mittlerweile alles auskuriert?
Ja, da hat man schon ein paar chronische Folgen noch davon, so wie die meisten Profisportler spüren, glaube ich, schon noch irgendwo einen Schmerz, aber damit kann man recht gut leben.
Auch Schulter und sowas, Knie, so die Klassiker?
Nee, Knie hatte ich nie war, Schulter nur wenig, aber ich habe mich mehrere Male am Rücken verletzt und das letzte Mal war dann leider einmal zu viel. Dann war der Schmerz zu doll und die chronischen Folgen wären dann schon echt schlimmer geworden, hätte ich noch weiter gespielt. Und da haben die Ärzte mich dann auch geraten, man sollte vielleicht jetzt mal über Karriereende nachdenken.
Okay. Spielst du denn heutzutage noch? Also als Ausgleich?
Alltag? Nein, ich hab wirklich damit aufgehört, weil ich bin sehr ehrgeiziger Mensch. Und wenn ich dann sehe, ich kann das überhaupt nicht mehr so wie früher, dann ärgere ich mich und habe eigentlich dann danach versucht, andere Sportarten, die ich gar nicht kann, mal auszuüben. War mal Skifahren, das hatte ich noch nie gemacht. Also ich habe neue Sachen ausprobiert und das Volleyball tue ich jetzt nicht mehr so viel, ganz kreativ mal am Strand. Aber nee, sehr, sehr wenig.
Ja, gebeacht hast du ja auch mal eine Zeit lang.
Genau, ich habe viel Beachvolleyball gespielt, habe auch lange gezweifelt, ob ich Beach oder Halle. Aber es hat mich in der Halle immer ein bisschen besser gefallen und obwohl mit meiner Größe wäre Beachvolleyball vielleicht besser gewesen, aber ich konnte damals zurück zur Nationalmannschaft Indoor und habe mich dann für Hallenvolleyball entschieden. Aber ich habe auch gerne Beachvolleyball gespielt und auch relativ lange und die Sportart begeistert mich auch.
Wurdest du da vielleicht so ins kalte Wasser dann geworfen, als dann der Sportdirektor aufgehört hat und du mit der Verletzung dann eben früher klar war, dass du dann ins Management gehst? Wie waren da deine Anfänge? Schreib das mal.
Ja, das war absolut ins kalte Wasser rein. das war wirklich schwierig, der Zeitpunkt ungeplant. Und ich glaube wirklich, dass ich 2 Tage, nachdem ich aufgehört habe, im Büro saß und mich komplett auf den neuen Job vorbereiten musste und überhaupt nicht wusste, was jetzt auf mich zukommt. Und der Geschäftsführer war dann auch erst noch mal ein Jahr da. Natürlich haben wir uns schon mal vorher abgesprochen, aber es war wirklich wie ins kalte Wasser rein und von vorne anfangen. Und die erste, kann ich wohl sagen, würde ich doch mal behaupten, 1,5 Jahre waren richtig hart, sowohl für mich als für den Geschäftsführer. Wir mussten sehr, sehr viel aufarbeiten, neue Sachen gestalten und bin so langsam in den Job reingewachsen.
Mhm. Ja. Gab es da so eine Art Übergabe von deinem Vorgänger oder hast du das komplett selbst quasi gemacht?
Nee, das war nicht wirklich da, weil das war auch das erste Mal, dass wir überhaupt Hauptamt oder eine Geschäftsstelle hatten. Aurelien war der Erste quasi, der in die Geschäftsstelle gerutscht ist. Davor war es ja eigentlich auf ehrenamtlicher Basis. Also es gab keinen Vorgänger. Es gab einen Vorgänger, aber halt nicht einer, der alles übergeben konnte oder Verträge oder alles, was schon fertig da lag. Das war wirklich von Null auf, will ich nicht sagen, aber das war aufbauen, sich selbst dann Weg kreieren und herausfinden. Und das haben Herr Irion und ich und mit noch einer anderen Kollegin, die damals noch da war, echt zu dritt oder zweieinhalb, sie war Teilzeit da, vieles aufgebaut und einfach mal herausfinden. Und vor allem am Anfang natürlich mit der laufende Mannschaft, mit denen ich noch zusammengespielt habe, war das sehr schwierig, weil auf einmal mussten sie mich in eine andere Rolle sehen. Und das war nicht nur für mich schwierig, sicherlich auch für die Spielerinnen. Und erst nach 1,5, 2 Jahre, wo dann der Wechsel auch in den Spielerinnen ein bisschen stattgefunden hat, hat man sich da so reingelebt. Also es war schon eine Herausforderung da am Anfang.
Ja, wie kamst du denn als Sportchefin da ins Gespräch? man da schon ein Talent entdeckt?
Das weiß ich nicht, aber die Allianz als Hauptsponsor und auch Herr Schaar, unser anderen Hauptsponsoren, die haben gesagt, um uns zu professionalisieren, brauchen wir auch Hauptamtlichkeit, sowohl auf die Geschäftsführung als im Sport. Und ja, dabei haben sie an mich gedacht und das war natürlich für mich ja, ein Kompliment und sehr schön und habe mich darauf vorbereitet. Und ja, die haben mich die Chance gegeben einfach und die Chance habe ich genommen und ich hoffe, zufriedenstellend bis jetzt.
Ich habe gelesen, du bist ja eigentlich diplomierte Sozialarbeiterin im Gesundheitswesen, auch wohl ziemlich früh schon die Ausbildung gemacht, also vorausschauend.
Ja, genau. Ich bin eigentlich im Kinderpsychologie in der Richtung, habe ich in Amsterdam und Nijmegen mein Studium beendet. Also es ist schon eine Weile her, das bevor ich zum ersten Mal nach Stuttgart kam. Aber genau, ich habe was ganz anderes studiert, aber das kann man auch jetzt immer noch gut gebrauchen. Ich glaube, jede Psychologie-Studium schadet dem Sport auch nicht, aber schon eine andere Richtung, ja.
Ja, aber hast du denn noch irgendwelche Management-Ausbildungen nachher gemacht oder Fortbildungen oder wie auch immer?
Genau, Fortbildungen und habe mich natürlich, wo dann diese Option kam, auch weitergebildet im Bereich Sport im Management, Sportsponsoring. Ja, ich habe schon unterschiedliche Sachen gemacht, aber auf diesem Job kann man sich auch weniger vorbereiten. Im Management ist das, glaube ich, schon immer auch einfach herausfinden, welchen Weg zu dir passt. Und wenn man jetzt vier unterschiedliche Sportdirektoren hat, dann hat man vier unterschiedliche Wege und die können alle erfolgreich sein. Also ich habe einfach versucht, langsam herauszufinden, was passt zu mir, was funktioniert gut, was nicht. Und ja, habe da, glaube ich, mittlerweile und für mich guten Weg gefunden.
Wie haben sich denn deine Aufgaben seit 2017, sage ich mal, vielleicht auch verändert? Oder wo hast du gemerkt, da ja, braucht es Veränderungen?
Ja, also ich glaube, neu war es, dass ich mich natürlich sehr in den Sport eingemischt habe und der Kaderplanung eher nach Vereinssicht dann auch vorgenommen habe. Früher macht das dann der Trainer und er sagt einfach, welche Spielerin er möchte und jemand versucht, die an Land zu ziehen. Und wir haben natürlich schon strategisch für den Verein gedacht, auch dann auf langere Sicht. Ich glaube, das ist wichtig, dass man hier ja der Kaderplanung auch nicht nur vom Trainer bestimmen lässt. Das ist natürlich eine gute Zusammenarbeit. Das hat sich sicherlich geändert, auch den ganzen Sicht auf den Nachwuchsstrukturen. Sponsoring, glaube ich, haben wir eine gute Mischung, Geschäftsführer und ich. Glaube, dass wir uns da gegenseitig gut ergänzen. Ja, wir haben uns sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. So würde ich mal sagen, seit 2016, 2017 haben wir uns sehr entwickelt und in den letzten Jahren ging es dann nochmal ganz, ganz schnell, ab dem, dass wir die erste Meisterschaft in 2019 gewonnen haben, in alle Bereiche eigentlich. Und das Schöne ist ja, dass man im Volleyball in alle Bereiche auch mitarbeiten darf und dass man von alle Bereiche auch was mitbekommt. Aber mittlerweile ist unsere Geschäftsstelle natürlich auch gewachsen und sind meine Aufgaben eher wieder beim Sport gelandet. Früher waren wir mit so wenigen Leuten, dass man gefühlt mehr Verwaltung und Büroarbeit getätigt hat als Sport. Und mittlerweile kann ich mich auch wieder mehr auf Sport konzentrieren. Jetzt auch ganz viel auf Nachwuchs. Und wir haben ja jetzt auch einen Vollzeit-Teammanager dabei. Also es ist eigentlich alles professioneller geworden in den letzten Jahren.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr schaut bei Spielern oder Spielerinnen auch auf Vereinssicht. Worauf schaut ihr denn da genau? Also was ist euch dann wichtig, dass sie noch Entwicklungen haben oder vielleicht, dass es dann nicht irgendwie so eine, ich sag mal, Ausländertruppe in Anführungszeichen nur ist? Oder ja, worauf legt ihr da Wert?
Genau, wir haben ja oft die Kritik bekommen, dass wir viele Ausländer hier haben, obwohl bei uns die Ausländer die treuesten Spielerinnen sind. Wir schauen eigentlich immer, ob wir perspektivisch auch länger mit Spielerinnen arbeiten können und sind da eigentlich ein sehr positives Beispiel, weil es gibt kaum in der Liga Spielerinnen, die zum Beispiel 6 Jahre bei einem Verein bleiben, so wie Crystal Rivers oder Rosa Coscello oder Maria Segura jetzt im 4. Jahr. Also ich glaube, da haben wir sehr, sehr gute Arbeit geleistet, Spielerinnen über langere Zeit hier zu halten und aus diesen Spielerinnen Identifikationsspielerinnen für die Fans zu machen. Wir haben oft die Kritik gehört von anderen Vereinen, dass wir zu viele Ausländer haben oder dass unsere Fans sich mit denen nicht identifizieren können. Das sehe ich überhaupt nicht so. Mein Crystal Rivers ist mittlerweile wirklich ein bekanntes Gesicht, nicht nur in Stuttgart, sondern in der Volleyball-Bundesliga. Und das war für uns wichtig, dass wir Gesichter aufbauen, die auch längerfristig hier in Stuttgart spielen können, womit der Verein sich identifiziert, und das ist gelungen. Wir schauen, wie gesagt, auch, dass Spielerinnen innerhalb unserer Strategie reinpassen. Natürlich, wir wollen Titel gewinnen und für Titel kämpfen, aber das ist nicht das Einzige im Verein. Wir wollen auch Sachen langfristig aufbauen. Jetzt auch mit der Trainerwahl haben wir uns wieder einen jungen Schweizer Trainer gesucht, um wieder länger in die Zukunft arbeiten zu können. Und ja, von daher glaube ich, ist wichtig, dass sowohl ein Sportdirektor als ein Trainer auf die Kaderplanung schauen, dass das dann gemeinsam passt, sowohl fürs Jahr drauf, aber auch für die Zukunft.
Ja, wie schafft ihr es, dass die Spielerinnen so lange bei euch bleiben? Ich kann mir vorstellen, dass andere Vereine deutlich mehr zahlen würden. Und Türkei geht da gerade ziemlich viel, aber die bleiben bei euch. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, worauf wir sehr stolz sein können, weil das sind ja auch nicht die schlechtesten Spielerinnen, die wir da behalten haben. Zum Beispiel Crystal Rivers hatte ja viele, viele Angebote aus dem Ausland, wo sie tatsächlich viel mehr Geld verdienen könnte. Deswegen stört mich immer so ein bisschen die Kritik an uns in der Richtung, weil die haben wir hier nicht mit Geld überzeugt. Das kann ich euch versprechen. Die fühlen sich hier unglaublich wohl im Verein. Wir versuchen auch immer ein familiäres Umfeld hinzubekommen. Da spielen auch die Fans und ehrenamtliche Helfer und eigentlich alle eine große Rolle, dass die Spielerinnen sich hier oft sehr wohl fühlen. Das finden wir wichtig, dass es nicht nur um Volleyball dreht, sondern auch das Leben neben dem Volleyball hier ja, etwas Schönes ist. Und somit sind dann uns auch viele Spielerinnen treu geblieben, wie ein Rosa Coscello, Crystal Rivers, Maria Segura, wie schon gesagt. Und das ist dann natürlich auch das größte Lob oder Dankeschön an mich und an den Verein, was man zurückbekommen kann. Und ja, das wird uns sicherlich nicht immer gelingen, aber auch eine Eline Timmermann haben wir überzeugen können, nochmal ein Jahr hier zu bleiben. Und ja, man hofft eigentlich immer, dass es solche Spielerinnen gibt, die hier längerfristig spielen möchten.
Kommen wir nochmal dann zu deinen Aufgaben. Der Geschäftsführer ist ja auch eigentlich Aurel Irion. Mhm. Inwiefern ist denn eure Arbeitsteilung? Also bist du da eher, hast du Hut auf sportlich und eher vielleicht den Hut Sponsoring, oder wie arbeitet ihr zusammen eigentlich?
Genau, in ganz vielen Bereichen arbeiten wir sehr eng zusammen, aber natürlich hauptsächlich bin ich für den Sport verantwortlich und eher für die finanziellen Themen. Aber klar, es gibt überall Überschneidungen und eigentlich entscheide ich nichts allein und er auch nicht. Wir probieren alles miteinander so gut wie es geht abzustimmen und ich glaube, das klappt schon viele Jahre sehr erfolgreich. Aber klar haben wir auch Themen, die wir selbst machen. Er ist jetzt nicht in der Kaderplanung, er macht natürlich viel mehr Sponsoring und finanzielle Themen, Lizenzierung zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt beides, eigene individuelle Aufgaben, aber auch viele gemeinsame.
Fahrt ihr auch zum Beispiel zusammen zu Sponsorengesprächen?
Sehr häufig, ja.
Okay, also immer als Duo, wenn es geht.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz interessant für Sponsoren, so beide Seiten ein bisschen mitzubekommen, vor allem auch die sportliche Seite, weil darin investieren sie natürlich am Ende ihr Geld und dann von der anderen Seite von der Eri und dann die Marketingmöglichkeiten zu hören. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Kombi. Klar, wir gehen nicht zu allen Sponsoren gemeinsam, aber viele versuchen wir gemeinsam zu überzeugen und bestehende Partner geht man auch mal alleine hin. Mhm. Aber ja, das ist schon ein gemeinsames und nicht nur wir beiden, auch die anderen auf der Geschäftsstelle versuchen immer wieder neue Sponsoren zu finden und an Bord zu ziehen und jeder versucht hier, dass wir uns finanziell und sportlich weiterentwickeln können.
Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht, so eine Art Vier-Augen-Prinzip auch zu haben und bei jeder Entscheidung jemanden fragen zu können. Das haben ja viele Vereine auch nicht, klar auch wegen Budget, dass es dann nur eine Person als Geschäftsführer geben kann. Also Beispiel Neuwied oder sowas oder Straubing, da war ja das vielleicht auch der Grund, dass es dann am Ende gescheitert ist. Aber das hört sich dann eigentlich bei euch nach einer guten Arbeitsteilung und Mischung an. Jetzt bist du 2014 zum ersten Mal bei Stuttgart gewesen und dann eben nochmal zurückgekommen als Spielerin und dann im Management den Verein aufgebaut. Kannst du dir denn überhaupt nochmal vorstellen, für einen anderen Club zu arbeiten? Oder?
Ja, genau. Nee, ich war schon 2010 hier das erste Mal, 2 Jahre bis 2012. Genau, und bin dann 2014 nochmal zurückgekommen. Mein Herz ist schon sehr blau, muss ich sagen. Aber ich finde es durchaus interessant, auch vielleicht mal ein Projekt wieder von vorne aufzubauen. Also ich schließe es nicht aus, dass man auch andere Tätigkeiten im Volleyball übernehmen kann. Verband finde ich sehr interessant. Also das schließe ich auf jeden Fall nicht aus, aber ja, wie schon gesagt, das Herz ist schon sehr, sehr blau.
Ja, du bist ja dann auch, glaube ich, oder das ist dann auch, wäre meine Frage, ihr seid ja auch so eine Art Patenverein von Neuwied oder so, also dass ihr da als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Seid ihr da noch häufiger im Gespräch? Müsst ihr da noch helfen? Oder
sind ihr da mittlerweile? Das heißt, müssen wir helfen, aber ja, ich glaube, aber das haben wir mit allen Vereinen und gegenseitig helfen wir uns womöglich und Neuwied meldet sich auch bei uns oder auch bei Wiesbaden und ich glaube, es ist schon sehr kollegial, wie wir alle miteinander umgehen und wir haben ja auch die Arbeitskreise, wo wir gemeinsam an Ziele arbeiten. Also das ist jetzt nicht nur Neuwied. Ich meine, jede könnte das bestimmt selbst, aber ich glaube, es ist auch gut zu lernen voneinander und wir lernen auch. Im Nachwuchsbereich gucke ich mich immer ganz häufig Schwerin an oder auch Dresden an, weil die das einfach sehr gut machen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir nicht nur Rivalen im Sport sind, aber auch versuchen, voneinander zu lernen und einander zu helfen, weil nur gemeinsam können wir auch eine erfolgreiche Bundesliga haben und wir sollen nicht nur auf uns selbst schauen.
Klar. Jetzt hattet ihr auch vor kurzem ein Turnier und die Blaubeeren Flacht waren da auch zu Gast. Da war ja auch der Nico Reinicke, ich glaube in der zweiten Folge, bei mir auch zu Gast. Da hat er auch schon immer wieder auch betont, ja, dass er schon auch Richtung Stuttgart schaut. Es ist ja auch ja, nicht wirklich weit von ihnen. Wirst du das beobachten, da vielleicht auch mal in einem Heimspiel oder so zu Gast sein, um da irgendwann so in Richtung Derby dann auch mal aus Marketing-Sicht auch aufzuziehen? Oder wie schaust du auf das?
Absolut. Ja, absolut. Es ist nur was sehr Positives, was wir auch brauchen. Ich hoffe wirklich, dass die Blaubeeren vielleicht schnell den Schritt in der Erstliga schaffen. Ich glaube, das Zeug und Potenzial haben sie dazu und wir versuchen denen so gut wie es geht auch zu helfen. Auch mit dem Turnier jetzt und die Aufmerksamkeit. Also das finde ich nur gut und wird sicherlich da auch mal ein Heimspiel anschauen und hoffe, dass wir irgendwann auch ein Derby gegeneinander spielen und dass die sich weiterentwickeln, weil das wird die Volleyball-Bundesliga nur gut tun und wir sollen gemeinsam schauen, dass wir schnell wieder mehrere erste Bundesligisten haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass das Projekt momentan so gut läuft dort.
Jetzt hattet ihr auch vor kurzem ja, eine relativ schöne Dokumentation produzieren lassen. Kannst du da mal erklären, wie ihr das geschafft habt? Oder ich kann mir vorstellen, dass es auch ziemlich teuer ist, da über eine Saison begleitet zu werden. Ich glaube, die Allianz war da maßgeblich initiiert. Wie kam die Idee auf? Wie habt ihr das, seid ihr das angegangen?
Ja genau, da muss ich das Lob in Richtung Hauptsponsor Allianz geben. Die haben natürlich mit unserer Marketingagentur oder mit deren ihr Marketingagentur setzen die solche tolle Sachen für uns um. Und die hatten die Idee, dass es mal eine Dokumentation über uns geben sollte und haben uns mitverfolgt und die Arbeit, Zeit da reingesteckt. Und da ist dann am Ende für uns natürlich ein ganz tolles Produkt bei rausgekommen. Und ja, wie gesagt, das macht die Allianz mit seiner Marketingagentur. Die Allianz ist ohnehin im Marketing sehr aktiv und ich glaube, da machen wir auch sehr, sehr viel mit denen gemeinsam. Und ja, also da kann ich nur das Lob Richtung anderen schieben. Und ich habe mich über die Dokumentation sehr gefreut. Zum Glück dann auch mit ein glückliches Ende, Meistertitel. Sonst wäre es vielleicht ein trauriger Film geworden. Aber das ist was sehr Schönes entstanden, worauf wir, glaube ich, mit Stolz ja, das können wir uns in 10 Jahren wahrscheinlich auch noch anschauen und dann hat man schöne Erinnerungen, genau.
Seid ihr da zufrieden mit den Klicks oder wie war da die Resonanz?
Ja, also ich sowieso, ob die Allianz zufrieden ist, aber ich glaube schon, es ist sehr gut angekommen. Wir haben das auch dann mit vielen gemeinsam zum ersten Mal angeschaut. Also ja, ich glaube, da kann man nur zufrieden sein, was dabei rausgekommen ist.
Ja, jetzt wart ihr lange eigentlich immer nur Zweiter in Anführungszeichen, nach viermal der Vizemeisterschaft, dann 2019 zum ersten Mal Meister geworden und danach dann irgendwie dann noch zweimal mehr. Also gefühlt, also was ist eigentlich seit 2019 passiert, dass ihr da jetzt fast Anspruch habt auf die jährliche Meisterschaft? Sind die anderen Mannschaften, bauen die ab oder was ist da los?
Nee, im Gegenteil. Ich glaube, wie gesagt, wir haben uns sehr weiterentwickelt, finanziell, haben uns wirklich extrem weiterentwickelt. Wir haben uns professioneller aufgestellt in der Geschäftsstelle. Wie gesagt, wir haben dann auch mehr Know-how bekommen im Sport und in alle Bereiche haben uns weiterentwickelt und es hat sich ausgezahlt. Dann haben wir irgendwann mit Tore Alexandersen noch einen Trainer dazu geholt, der das absolute Zeugs mitbringt, um Titel zu gewinnen. Und ich glaube, alles zusammen hat uns diese letzte fehlende 10% gebracht von Vizemeister zu Meister. Ich meine, wir waren ja viele Jahre auch überhaupt, wir sind 8 Jahre in Folge im Finale. Und das ist schon eine Leistung, auf dem wir sehr, sehr stolz sein können. Und viele Jahre waren wir überhaupt nicht Favorit für Meisterschaft oder vielleicht nicht mal fürs Finale. Dresden und Schwerin waren uns da immer weit voraus. Und ja, wir haben weitergearbeitet, wir haben uns weiterentwickelt. Und dann irgendwann an alle Stellen, finanziell, sportlich, mit den Trainern, haben wir die letzte Prozent geliefert, um wirklich ein Konkurrent von Dresden, Schwerin und jetzt auch Potsdam zu sein und dann auch mal Titel gewinnen zu können. Und das hat in den letzten Jahren sehr gut geklappt. Viele meinen immer, das würde am Geld liegen. Das ist aber absolut nicht richtig. Wir haben nicht das höchste Etat in der Bundesliga, aber ich glaube, ja, wir können uns da schon gemeinsam auch mal ein Kompliment geben. Wir haben gut gearbeitet in Stuttgart und müssen auch weiterhin gut arbeiten, um eben an den anderen Vereinen auch ranzubleiben. Schwerin entwickelt sich sehr gut weiter und die werden auch wieder Titel gewinnen. Und ja, wir müssen immer versuchen, dass wir dranbleiben und dass wir auch weiter konkurrenzfähig bleiben. Und ja, ich glaube, das machen wir gut. Und dann die Verpflichtung, manche Spielerinnen hat natürlich auch sehr geholfen. Man muss schon ehrlich sein, Crystal Rivers macht schon einen Unterschied bei uns. Das ist einfach eine Top-Spielerin, die wir damals verpflichtet haben und mit viel Überzeugung 6 Jahre hier halten konnten. Das hat auch eine große Rolle, wichtige Rolle gespielt, um Titel zu gewinnen.
Ist es mit sportlichem Erfolg dann einfacher, irgendwie Sponsoren dann für sich zu gewinnen, oder?
Natürlich sportlich ist es wichtig, aber ich habe jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass wir zwischen Vizemeister und Meister jetzt die Sponsoren an der Tür standen, überhaupt nicht. Das bleibt wirklich sehr harte Arbeit. Das ist kein Selbstläufer, das ist jedes Jahr aufs Neue. Das finde ich persönlich die anstrengendste Arbeit, die es gibt, Sponsoring. Ich glaub, da muss man immer ranbleiben, da darf man nie nachlassen. Und bei uns im Volleyball ist es eben nicht so, dass die hier an der Tür stehen mit Geld. Ich meine, wir sitzen im tollen Stadion, wo das Geld vor allem oben landet, beim VfB Stuttgart. Egal, ob die oben oder unten mitspielen, da stehen sie, glaube ich, an der Tür. Aber bei uns ist das wirklich sehr harte Arbeit in alle Vereine. Und da hilft sportlichen Erfolg, aber es ist nicht so, dass eine Meisterschaft dann auch mal bei jedem Sponsor 10% mehr bringt. So ist das dann leider auch nicht.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man noch nie von euch gehört hat. Also, dass man zumindest irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und dann vielleicht der Einstieg leichter ist, das vielleicht?
Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass wir Marketing gute Arbeit geleistet haben, dass unserem Stuttgart-Schönschen Sport-Slogan jetzt wirklich auch in der Stadt angekommen ist. Natürlich, das hilft, die Aufmerksamkeit. Aber es gibt sogar auch Menschen, die meinen, okay, wenn man Meister ist, dann brauchen die nicht so viel mehr Geld, weil dann reicht das eigentlich schon, um Meister zu werden. Vielleicht, die Schwaben sind ja auch nicht bekannt, um dass sie sehr gerne Geld ausgeben. Also das bleibt wirklich hart erarbeitet. Was wir aber haben, sind sehr treue Partner, die sehr lange dabei sind, auch sehr treue Hauptpartner mit der Firma Schaar und der Firma Kercher, die Sparda-Bank Allianz. Das sind natürlich Partner, die schon viele, viele Jahre bei uns sind und das Projekt mittragen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Entwicklung mitgehen und dass man Partner hat, die Allianz ist seit Anfang dabei, ja, dass man das mit denen entwickeln kann und da was aufbauen kann. Und das ist schon was ganz Tolles.
Jetzt merkt man aber auch, dass ihr in Richtung Zuschauer da eine Wahnsinnsentwicklung gemacht habt. Jetzt habt ihr vor kurzem sogar den Dauerkartenverkauf gestoppt. Warum macht man sowas? Da fragt man sich doch, ja, lass doch laufen und das Geld einsacken, sage ich mal. Aber ihr habt euch dagegen entschieden. Warum?
Ja, genau. Also zum Glück haben wir ja mit unserem Geschäftsführer und auch einem guten Mitarbeiter auf Ticketing die finanzielle Köpfe. Und die Einzelkarten für die Spiele, die sind natürlich teurer als Dauerkarten. Und wir müssen auch genügend Tickets im freien Verkauf pro Spiel haben oder an der Abendkasse. Und die Dauerkarten, das ist was sehr Tolles und wir freuen uns sehr drüber. Aber wir brauchen auch noch den Restbestand für den freien Verkauf. Und deswegen haben die irgendwann entschieden, wir stoppen das jetzt. Aber das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung. Und dass wir das auch nach Corona jetzt wieder hinbekommen haben, da habe ich echt damals während Corona gefürchtet, dass das nicht wieder passiert. Da wir hatten letztlich beim Hummelcup-Testspiel 700 Zuschauer, bezahlende Zuschauer. Ja, das ist natürlich schon der absolute Wahnsinn. Wir haben sehr treue Fans und haben wirklich was aufgebaut. Und ja, das macht nur Spaß, das so anzuschauen. Und man freut sich auf jedes Heimspiel hier in der Scharena.
Ja, und auch dann jetzt im Supercup, also war es ja damals, kam es auch in der Dokumentation vor, dass sie dann in der Porsche Arena gespielt haben, dann einen Zuschauerrekord aufgestellt haben mit über 6.000 Zuschauern. Jetzt habe ich mich gefragt, warum habt ihr das nicht beim Ligafinale gemacht? Ist das für sowas dann noch eine Nummer zu groß?
Ich glaube, beim Ligafinale ist das keine Nummer zu groß, aber die Porsche Arena ist auch sehr häufig besetzt. Und man muss sich ja eben immer in solche Finalspielen abfragen, ob man seinen Heimvorteil, sein vertrautes Haus, wo man jeden Tag trainiert und spielt, aufgeben möchte für eine Halle, wo wir auch nicht so gewohnt sind zu spielen. Das ist mir dann sportlich schon immer ein wenig riskant. Vor allem, wenn es dann um ein fünftes Spiel geht, traue ich mich dann immer auch nicht so, dass wir dann unseren Heimort, was uns doch schon viele Vorteile gebracht hat, einfach mal das verändern. Und dazu kommt, dass in der Zeit, dass wir Playoffs haben, hier das große Tennisturnier in der Porsche Arena ist. Wir haben halt sehr, sehr viel Sportkonzert und die Hallen sind nicht immer verfügbar. Es ist auch teuer, aber ich glaube, mittlerweile können wir auch beim Finalspielen in den Playoffs die Porsche Arena recht gut voll bekommen. Dass wir beim Supercup, da haben natürlich viele Menschen unfassbar hart daran gearbeitet, dass das auch so ist. Der Vorlauf ist dann natürlich viel länger als in den Playoffs. Und ob man dann in so kurzer Zeit auch so viele Zuschauer hinbekommt, das weiß ich nicht. Wir haben es ja damals einmal gemacht, noch vor unserer Zeit, und hatten auch über 5.000 Zuschauer, also die Möglichkeiten. Und wir prüfen das auch jedes Jahr, ob es die Möglichkeiten gibt, in die Porsche Arena zu spielen.
Also hatte vielleicht auch die Niederlage im Supercup was zu tun wegen Heimvorteil?
Das glaube ich nicht. Es war ein sehr schönes Event, aber so wie das beim Supercup ist am Anfang der Saison, kann man wirklich noch nicht so sportlich richtig gut einschätzen, wie man dasteht. Und Potsdam war einfach weiter in dem Moment und hat den Supercup verdient gewonnen. Und trotzdem sind wir sehr stolz auf das Event und blicken da mit viel Freude drauf zurück, weil insgesamt war es ein sehr erfolgreicher Tag. Und im Sport kann man nicht immer nur gewinnen, und dieses Mal war Potsdam der verdiente Gewinner an dem Tag. Und auch für den war es, glaube ich, ein tolles Event, weil auch, ja, so oft kann man im Volleyball nicht für über 6.000 Zuschauer spielen.
Aber ist es vielleicht so ein Traum, die Playoffs da vielleicht dann regelmäßig in der Porsche Arena zu spielen, oder ist das unrealistisch wegen der Hallenbelegung?
Wegen der Hallenbelegung ist es wahrscheinlich unrealistisch. Ob das ein Traum ist, weiß ich nicht, weil ich finde, wir haben eine Traumhalle, wo auch unser Hauptsponsor dran hängt. Die Scharena ist einfach für Volleyball, finde ich, die perfekte Kulisse, und die Zuschauer so nah in der Porsche Arena lohnt es sich dann auch wirklich nur, wenn man über 5.000 oder bis 6.000 Zuschauer hat, damit man auch die Atmosphäre hinbekommt, sonst ist die Halle einfach zu groß. Aber natürlich dürfen wir träumen, und werden wir sicherlich auch immer mal mehr Spiele in die Porsche Arena spielen, um noch mehr Zuschauer zu bekommen und noch mehr Menschen vom Volleyball zu begeistern.
Ja, habt ihr denn sonst eine Vision, wo es dann noch hingehen soll nach 3 Meistertiteln? Wollt ihr jetzt irgendwie mal, habt ihr euch ein Ziel gesetzt, Champions League zu gewinnen, oder ja, vielleicht auch auf der Geschäftsstelle euch weiterzuentwickeln, strukturell? Was ist noch von euch zu erwarten?
Ja, genau. Also die Champions League gewinnen ist ja absolut unrealistisch. Ich meine, jeder weiß, dass wir von den Etats sehr weit von den Italiener und türkischen Liga entfernt sind. Also, aber auch da, wir konnten jetzt 2 oder 3 Mal im Viertelfinale das Viertelfinale erreichen, haben auch international immer weiterhin Ziele. Wir fokussieren uns jetzt ganz stark auf Nachwuchs in der nächsten Zeit, weil da sind wir sicherlich noch kein Top-Verein und schauen uns dann natürlich die Top-Vereine im Nachwuchsbereich auch an, Dresden und Schwerin. Sonst, glaube ich, müssen wir einfach schauen, dass wir an Schwerin vor allem auch ranbleiben finanziell, dass wir weiterhin um Titel kämpfen können. Es kommt ja auch mal hier ein Umbruch. Ich meine, wenn Spielerinnen 6, 7 Jahre da sind, kommt auch irgendwann mal der Zeit, dass sie aufhören. Und Ja, da muss es längerfristig weitergehen. Also Projekte gibt es reichlich und die Arbeit geht uns nicht aus und die Freude auch nicht. Und dass man dreimal Meister geworden ist, ja, das heißt ja noch gar nichts. Ich meine, Schwerin hat schon 3 Sterne auf der Brust. Also ich glaube, wir werden einfach weiterhin kämpfen, um Titel zu gewinnen und ja, freuen uns drauf. Und genau, Geschäftsstelle weiter professionalisieren, weiter Etat steigern und ja, den Faden dort nicht verlieren. Das sind so die Aufgaben. Aber im Nachwuchs werden wir uns ja nochmal weiterentwickeln müssen auch, weil wie gesagt, da könnten wir noch, da haben wir noch viel Potenzial nach oben.
Mhm. Wollt ihr da perspektivisch dann Talente in die erste Mannschaft dann eingliedern oder wie ist da der Plan?
Ja, ich glaube, wir müssen aufs deutsche Volleyball insgesamt schauen und da ist die Situation momentan nicht, ja, nicht sehr positiv. Was deutsche Talente oder auch jetzt die Erst-Bundesliga-Frauen angeht. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam schauen, dass wir mehr Talente entwickeln, dass wir mehr deutsche Talente in die Volleyball-Bundesliga bekommen. Und wir müssen da auch unsere Verantwortung mit übernehmen. Und jetzt nicht nur der Einkauf von deutschen Spielerinnen, sondern auch das Selbstproduzieren. Und das tun wir natürlich auch. Wir haben einen Bundesstützpunkt vor der Tür. Wir haben einen Hauptverein mit einer ganzen Akademie. Aber ich glaube, da ist einfach noch viel Luft nach oben. Wir haben eine große Stadt in Stuttgart und ich denke, da liegt noch viel Potenzial auf der Straße und da werden wir jetzt versuchen, ja, uns da auch noch mal ein paar Schritte zu verbessern. Mhm.
Seid ihr denn auch politisch vernetzt? Weil zum Beispiel der Herr Balburg von der Lüneburg meinte, dass, also als sie damals dann ihre neue Halle bauen wollten, dass man da unbedingt mit der Politik vernetzt sein muss. Seid ihr da auch da irgendwie dran oder braucht ihr das gar nicht mehr, weil ihr ja eine Halle habt, auch eine gute?
Das brauchen wir sicherlich. Ich glaube, die Arbeit liegt ein wenig mehr bei unserem Geschäftsführer. Politisch ist natürlich ein schwieriger Standort Stuttgart. Ich meine, wir haben unfassbar viel Sport in der Stadt, sehr viel Konkurrenz, dass Stadt und Land sich weniger einmischen, wie zum Beispiel bei anderen Standorten, das ist halt so. Aber trotzdem, wir haben jetzt mit dem Umbau vom Stadion, wir haben auch eine neue Erweiterung vom VIP-Raum bekommen. Das gibt uns auch wieder die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Also wir suchen da natürlich auch politisch und Stadt und Land immer wieder Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, es geht nur gemeinsam und Stuttgart spricht sich ja auch als Sportstadt Stuttgart aus und deswegen sollte Sport natürlich auch für denen eine wichtige Rolle spielen und wir sind die erfolgreichste Frauenmannschaft in Stuttgart, deswegen hoffe ich, dass wir ein gutes Aushängeschild sind.
Das glaube ich schon. Jetzt soll ja die Bundesliga am 6.10. beginnen. Am ersten Spieltag trefft ihr dann auf den VfL Wiesbaden. Machst du dir da schon Sorgen, ob das überhaupt stattfindet?
Nee, ich habe ja gute Signale aus Wiesbaden gehört. Ich gehe fest davon aus, dass es stattfindet. Freue mich auch sehr drauf. Wäre auch sehr schade, weil Wiesbaden ja schon jahrelang ein sportlich guter Konkurrent ist. Und ich gehe fest davon aus, dass das Heimspiel stattfindet. Und unsere Nationalmannschaftsspielerinnen kommen, glaube ich, 4 Tage vor Saisonstart an. Also auch da bin ich sehr gespannt drauf, wie wir uns in den letzten 4 Tagen noch, wie wir noch zusammenwachsen können, damit wir auch wirklich für den Saisonstart bereit sind. Deswegen freue ich mich dieses Jahr, dass der Supercup nicht das erste Spiel ist, sondern dass wir noch 2 Spiele haben, um uns ein bisschen einzuspielen. Sowohl wir als Schwerin, weil die haben ja ähnliche Situationen. Oder vielleicht noch schlimmer, weil der Trainer ja auch noch mit der Nationalmannschaft unterwegs ist dort.
Nur zur Info für die Hörerinnen, wer es nicht mitbekommen hat, bei Wiesbaden gab es da so ein bisschen finanzielle Probleme. Gerade läuft ein Crowdfunding. Das glaube ich auch ziemlich gut. Da habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Das ist bei 91% oder sowas. Also es sieht gut aus, dass die kommende Saison doch noch startet.
Super.
Vielleicht mal Hinblick zur Liga. Da ist ja jetzt immer mehr und mehr gefühlt am Brockeln. Wie gesagt, jetzt Wiesbaden. Dresden hatte da ein paar Probleme angemerkt. Potsdam auch viel los. Wie blickst du da gerade auf die Liga? Geht dir da, hast du da so ein bisschen Befürchtungen, dass das vielleicht in ein paar Jahren da gar nichts mehr stattfindet? Oder?
Weil vor ein paar Jahren hieß es eigentlich noch,
dass die Liga ziemlich stark unterwegs ist.
Ja. Ja, also man macht sich da schon Sorgen, dass Absolut, die Entwicklung ist nicht gut. Ich glaube, erstens Corona und dann auch nach Corona. Sponsoren schauen schon arg aufs Geld, wo sie Geld investieren. Dann die Kosten, die wirklich für allen sehr gestiegen sind. Wenn man nur die Reisekosten anschaut, ist das schon echt erschreckend. Also finanziell tun wir uns alle schon, glaube ich, echt sehr, sehr schwer. Und man kann nur hoffen, dass dass die wirtschaftliche Situation sich bald wieder ein wenig lockert und Sponsoren wieder bereit sind, in diesen tollen Sportart zu investieren. Wir müssen da gemeinsam dran arbeiten. Wir müssen jetzt, glaube ich, gemeinsam schauen, wie wir neue Bundesligisten in der ersten Bundesliga hinbekommen. Wir müssen dann auch mal ein paar Schritte zurückgehen. Vor Corona waren wir sehr, sehr stark unterwegs und haben ja auch immer neue Regeln hinzugefügt, sprich Boden und LED-Bannen, und um uns zu professionalisieren. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein, zwei Schritte zurückgehen, um wieder den Anschluss zu anderen Vereinen zu finden und zu hoffen, dass wir von daher wieder aufbauen können. Es darf nicht so sein, dass es in ein paar Jahren kein Volleyball-Bundesliga mehr gibt. Das ist unmöglich. Das ist eine tolle Sportart und wir müssen die Leute davon überzeugen, dass diese Sportart es wert ist, um drin zu investieren. Aber die Lage momentan ist schon schwierig. Die Männer hatten das. Ich glaube, die sind uns vorgegangen jetzt mit positiven Beispielen und so sollten wir es auch gemeinsam hinbekommen. Mhm.
Denkst du, das ist ein besseres Konzept, wie die Männer das gerade machen, die Mannschaften direkt in die erste Liga einzugliedern, oder ist ja die zweite Bundesliga Pro ein besseres Instrument? Wie siehst du das?
Wir brauchen unbedingt Mannschaften in der ersten Bundesliga. Also die zweite Liga Pro ist ja ein sehr interessantes Tool, was wir gemeinsam auch alle zugestimmt haben. Aber wir müssen aufpassen, dass das quasi für die erste Bundesliga jetzt keine negative Auswirkungen hat, dass Vereine sich, die unten in der ersten Bundesliga gespielt haben, sich mehr konkurrenzfähig fühlen in der zweiten Bundesliga Pro. Deswegen müssen wir daran arbeiten, dass Zweitligisten sich wohler fühlen, in die erste Bundesliga aufzusteigen, dass wir den Aufstieg und Abstieg wieder hinbekommen. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass wir mit der Zweitliga Pro ja etwas geschafft haben, das uns näher bringt, weil früher war ja oft auch dass die Mannschaften gesagt haben, dass die Reisen in ganz Deutschland und so weiter, die hat man ja jetzt auch in der Zweitliga Pro. Und deswegen versuchen wir gerade, die Mannschaften zu überzeugen, aufzusteigen in der ersten Bundesliga. Und es ist absolut notwendig, dass die erste Bundesliga wieder minimal aus 12 Mannschaften besteht nächstes Jahr. Mhm.
Welche Mannschaften siehst du da so, die eigentlich für die erste Liga ganz gut geeignet wären? Ist das dann nochmal so Erfurt?
Ja, sicherlich Erfurt, auch Straubing würde ich ja da nicht jetzt weg vom Fenster sehen, aber es gibt ja auch mit Leverkusen oder andere potenzielle gute Erstligisten, so wie Vlacht. Es bauen sich jetzt Vereine auf, aber die Anforderungen müssen wir ein bisschen nach unten schrauben, ein paar Schritte zurückgehen, damit wir diese Vereine auch aufholen und dass es auch Wettbewerb unten in der Bundesliga gibt. Ja, dass Vereine wie Neuwied jetzt zum Beispiel nicht sagen, es ist nicht interessant für uns, jede Woche gegen Schwerin oder Dresden oder Stuttgart zu spielen, aber auch unten muss Wettbewerb da sein, um den Plätzen, sage ich mal, 19, 11, 12, 13. Und deswegen glaube ich, brauchen wir mehrere Vereine, die auf einmal den Schritt in der Erstliga gehen, damit wir denen auch zeigen können, es ist auch interessant, sportlich und wirtschaftlich in der Erstbundesliga mitzuspielen.
Jetzt hatte die Liga für diese Saison dann noch die Lösung quasi von den Männern genommen, eine Zwischenrunde zu spielen. Wie siehst du auf diese Lösung? Blickst du darauf?
Gut, die Lösung gefällt mir nicht gut, aber es ist die einzige Lösung, die es jetzt gibt. Ich halte im Prinzip aber nicht von der Zwischenrunde und hoffe auch wirklich, dass es das einzige Jahr ist, dass wir das machen müssen. Wir müssen das machen, wir dürfen nicht wenige Spiele anbieten. Das wäre finanziell eine Katastrophe und für unseren Sponsoren auch nicht erklärbar. Aber sportlich gesehen müssen wir es hinbekommen, dass es ohne Zwischenrunde und dass die Hauptrunde einen sportlichen Wert hat. Deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass wir es hinbekommen, zeitnah, hoffentlich in der nächsten Saison schon ein, zwei mehr Bundesligisten zu haben, damit wir wieder zurück im alten Modus spielen können.
Ja, wie blickst du denn zum Beispiel auf sowas, auf andere Sportarten wie Frauenfußball? Also die Liga hat sich, glaube ich, immer so damit gerühmt, dass es der beliebteste Frauensport ist, Volleyball. Und jetzt kommen da die Frauenfußballer, die gefühlt jetzt einen Riesensprung gemacht haben. Wie blickst du auf so eine Entwicklung?
Ja, die Entwicklung verfolgt man. Ich glaube, auch die Basketballerinnen machen jetzt nochmal einen richtigen Schritt. Hat diese Weltmeisterschaft in Deutschland auch gut geholfen. gut Fußball und wir ist halt einen ganz großen Unterschied. Wir haben uns selbst als Frauensport entwickelt und der Frauenfußball hat natürlich der Vorteil, dass die Männer den mittragen. Ja, finanziell kann man da in ganz kurzer Zeit viel größere Schritte gehen als wir. Deswegen bin ich eigentlich sehr stolz auf, was wir als Produkt haben, weil, wie gesagt, wir haben das selbst aufgebaut. Wir haben da jetzt keine großen Männervereine, die uns damit finanziell unterstützen, so wie im Fußball. Aber wir müssen natürlich aufpassen und uns weiterentwickeln, damit die uns den Rang nicht ablaufen. Und wie gesagt, jetzt auch im Basketball werden die Frauen große Schritte gehen. Aber ich finde es ja eigentlich sehr toll, dass die Frauensportarten auch immer mehr im Vordergrund rücken. Von daher müssen wir einfach nur Beispiele dran nehmen. Aber wie gesagt, Fußball und Volleyball ist so unterschiedlich. Da können wir uns nicht dran messen. Wenn der Bayern München geschwind mal bei Männern da ein paar Millionen in den Frauenbereich knallt, ja, das ist einfach eine andere Welt. Und wir müssen das selbst aufbauen und hart arbeiten, aber schon auch auf denen schauen, wo wir uns weiterentwickeln müssen. Und ich hoffe auch, dass es bald wieder einen positiven Trend nach oben gibt.
Das hoffen wir alle. Ja, jetzt hatte ich vor kurzem auch mal einen Artikel über Frauen in Managementpositionen geschrieben, weil es ja doch, ich habe mich gefragt, woran es liegt, dass so wenig Frauen im Management sind, obwohl ja eigentlich, ich sag mal, Volleyball, Männer und Frauen quasi gleich sind. Ist jetzt nicht so wie im Fußball, dass so die Männer so viel, viel stärker unterwegs sind. Und es ja auch bei den Mitgliedern so ist, dass fast 50-50 Frauen und Männer spielen. Nur im Management kommt das irgendwie nicht an. Du bist da so ein Einzelbeispiel, vielleicht mit Dresden auch noch. Kannst du da erklären, woran das eigentlich liegt?
Ja, das ist natürlich sehr schade und wir hoffen immer auch auf mehr Frauen in dem Bereich. Ja, es ist natürlich schon ein Job oder ein Bereich, was man auch, muss man auch wählen, dass man da drin arbeiten möchte. Es ist viel Arbeit natürlich. Man muss es auch mit Familienleben kombinieren, aber es lässt sich auch kombinieren. Ich weiß auch nicht, ob viele Frauen sich manchmal nicht trauen, auf diese Position zu bewerben. Weil wie gesagt, das ist durchaus möglich, auch mit Familien. Ich habe ja mittlerweile selbst auch ein Kind. Aber es ist halt so, dass mehr Männer sich auf diese Position bewerben als Frauen und es viel mehr Männer im Management gibt. So, ich kann die Frauen eigentlich nur sagen, traut euch, die Jobs machen Spaß und die sind auch möglich in der Kombination mit Familien. Und ich würde jede Frau eigentlich sagen, bewerbt euch auf solche Positionen. Das ist schon. Wir brauchen ein bisschen mehr Frauen im Management, da gebe ich dir recht.
Jetzt hatte auch in einem Interview die Julia Frauendorf, die Ex-Vorstandsvorsitzende vom DVV, aber auch hin und wieder gemeint, dass in dieser Männerszene, da sie viele Kommentare und sowas auch ab und zu einstecken musste. Bemerkst du da sowas oder dass du dich da unwohl fühlst manchmal?
Nee, ich glaube, es ist auch personengebunden. Mich stört das überhaupt nicht. Ich habe eigentlich hier nur positive Beispiele erlebt von Männern, die mich sehr gefordert haben und mich die Chancen gegeben haben, auch seitens der Allianz, seitens Firma Schaar. Also ich kann hier nur positive Beispiele bringen und dass man in einer Männerwelt arbeitet und auch mal was einstecken muss. Also nee, ich kann das nicht negativ berichten. Aber das ist personengebunden. Und wie gesagt, ich hoffe, ich bin dann das positive Beispiel, dass das sehr gut klappen kann. Und ich glaube, in Dresden hat man auch eine sehr tolle Geschäftsführerin, die das schon über Jahre hinweg macht. Also es gibt da auch sehr viele positive Beispiele. Und wie gesagt, Frauen. Okay. Wir brauchen mehr Frauen.
Ja, umso besser. Vielleicht sind es auch die Verbandsstrukturen mit den Ligaverbänden oder so, wo es dann eher unangenehm wird. Ich weiß es nicht. Oder im Verein hört man es ja auch, dass wenige Frauen Trainerinnen werden wollen.
Gut, das ist ja nochmal ein ganz anderer Job als im Management. Das sind natürlich sehr insoweit standortunsicheren Jobs, wenn man das mit Familien, aber das haben die Männer ja eigentlich auch, mit Familien kombinieren möchte. Ja, das sind Trainerjobs natürlich nochmal was ganz anderes als Jobs im Management. Also da haben wir wirklich sehr wenige Frauen und hoffe ich, dass es auch immer mal mehr Frauen gibt. Es gibt ja ein paar tolle Beispiele mit Lisa Thompson oder Mareike Hindriksen oder in der Schweiz gibt es ja auch eine tolle Trainerin, aber das ist nochmal was ganz anderes als im Management, wo man hier doch auch mit festen Verträgen fest im Standort sitzt. Ist der Trainerjob was ganz Besonderes.
Mhm. Ja, hast du recht. Jetzt habe ich noch mal kurz eine Frage bezüglich Potsdam. Also da berichte ich auch regelmäßig drüber auf meiner Webseite, also gerne da mal nachlesen, weil es da eben häufig den Verdacht auf Steuerhinterziehung gab wegen diesen illegalen Arbeitsverträgen, die da teilweise verfasst werden, um da Steuern zu sparen. Jetzt ist es ja aber so, also hört man so, dass es bei vielen Vereinen gang und gäbe ist, dass sie solche Verträge gestalten, weil natürlich das Budget knapp ist. Habt ihr das nochmal verfolgt oder intern dann nochmal nachgeprüft, ob das vielleicht bei euch auch der Fall ist oder seid ihr da safe?
Ich hoffe nicht, dass es gang und gäbe ist eigentlich. Ich glaube, wir arbeiten da alle sehr sauber. Deutschland ist ein sehr bürokratisches Land. Im Sport haben wir da manchmal schon Nachteile gegenüber anderen Ländern, aber so ist es eben. Deutschland bezahlt man Steuern und in Italien, Griechenland, Ungarn nicht immer unbedingt. So ist es in Deutschland. Deutschland ist ein teures Land. Also es ist jedem klar, dass wenn wir 2 Millionen Etat haben, dass wir davon vielleicht 1 Million ausgeben können und nicht so wie in Italien. 2 Millionen Etat heißt 2 Millionen Etat für die Spielerinnen. Aber ich hoffe eben nicht, dass es gang und gäbe ist, kann es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, dass die meisten da auch sehr sauber arbeiten. Das hoffe ich zumindest. Und dass das ein Einzelfall jetzt gewesen ist.
Ja, aber es scheint ja auch gut zu gehen. Also man muss da wohl noch hohe Rückzahlungen machen, aber anscheinend geht es in die kommende Saison, was ja schon mal auch wichtig ist.
Das ist sehr wichtig und das hoffe ich sehr, weil Potsdam ist ein toller Standort und die haben sich ja auch wirklich toll entwickelt, sportlich, und solche Vereine dürfen wir einfach nicht verlieren. Mhm.
Ja, Ligastart am 6.10., Supercup am 15.10. Freust du dich schon so langsam, kribbelt's schon langsam wieder?
Ja, es kribbelt und auf den Supercup freue ich mich ganz besonders, weil auch da dürfen wir wieder über 4.000 Zuschauer spielen und das bleibt einfach was Besonderes.
Reist du da auch mit oder schaust du das vom Fernseher an?
Nee, da reisen wir auf jeden Fall mit.
Okay, cool. Jetzt habe ich noch bei Xing gesehen im Lebenslauf, da wird aufgeführt bei dir, dass du auch Keynote-Speakerin bist. Da hat mich interessiert, ob das noch aktuell ist oder ob du da in die Richtung noch was machst. Wenn ja, zu welchen Themen?
Ja, da mache ich sicherlich immer noch was, vor allem nach Corona jetzt wieder. War natürlich auch eine Zeit lang nicht so viel, aber viele Firmen finden es doch auch interessant, um Einblicke aus Sportwelt zu kriegen. Es gibt auch vieles Management im Sport und Management im Betriebsleben, dass viele denken, es ist sehr unterschiedlich, aber es ist gar nicht so unterschiedlich. Es gibt auch viele Tools, die wir im Sport anwenden, die bei vielen Firmen noch gar nicht eingesetzt werden. Und auch da mache ich mal Keynotes, wenn es um Periodisierung gibt oder Burnout-Prävention. Und es gibt einfach, glaube ich, sehr viele Schnittstellen zwischen Sport, Profisport und Firmen. Und wir können uns da viel voneinander abschauen und lernen. Und so mache ich auch Keynotes für bestimmte Firmen. Und es macht eigentlich auch sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Mhm. Warst du schon mal gefährdet, was Burnout betrifft? Oder wieso kennst du dich da so gut aus?
Nein, zum Glück nicht. Aber man hat ja schon in den letzten Jahren gemerkt, dass das immer mehr ist, vor allem auch in den Firmen, große Rollen spielt. Mhm. Viel, viel krank. Es ist natürlich schon interessant zu sehen, wie wir im Profisport die Sachen immer sehr kurzfristig auch hinbekommen mit neuen Menschen, neuen Mitarbeitern, neuen Mannschaften. Und ich glaube, dass es viele Tools im Sport gibt, die auch in Firmen eingesetzt werden können, aber die Firmen sich wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst sind, dass das auch so gilt. Zum Beispiel die Periodisierung, die wir machen, wo mit Phasen von Ruhe und Phasen von hoher Belastung, sieht man doch viele Firmen, die zum Beispiel immer auf eine Ebene Belastung arbeiten und das dann häufig zu viel ist und doch viele Mitarbeiter dann auch krank werden oder eventuell auch Burnout, und einfach interessante Einblicke aus der Welt des Spitzensports für die Firmen.
Ist es dann auch so eine Art Paket für Sponsoren oder denen ihr das aktiv anbietet?
Nee, eigentlich nicht. Das mache ich eher privat und persönlich. Aber es vielleicht auch für die Sponsoren. Mal eine interessante Idee, die nehme ich mal mit.
Super. Ja gut, dann wäre ich mit meinen Fragen eigentlich fast am Ende. Aber mich würde noch interessieren, du hast schon gesagt, ein paar Folgen hast du schon gehört. Bei welchem Gast würdest du denn auf jeden Fall nochmal reinhören?
Ja, dann würde ich gern beim Hauptkonkurrenten aus Schwerin, bei Michael Ewes mal reinhören wollen, mhm. weil das ist für uns, der SSC Palmberg Schwerin ist ein Beispiel, an dem wir uns immer orientieren und immer drauf schauen. Und es würde mich sehr interessieren, auch mal seine Seite anzuhören.
Ja gut, spannend. Ja, dann danke ich dir recht herzlich für die Zeit, die du für mich investiert hast. Und ich glaube, da waren einige spannende Insights dabei. Ist immer schön von euch zu hören, ob bei SWR oder wo auch immer, von der Dokumentation. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und
vielen Dank.
Dann sieht man sich nochmal.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und das war auch schon Folge 11 mit Kim Oswald Renkema. Ich denke, das war eine durchaus spannende Folge. Gerade auch am Ende, dass sie da Keynotes hält und so, das ist sicher auch spannend für die Clubs in der Bundesliga. Also ich will jetzt nicht für sie sprechen, aber vielleicht kann sie da auch den einen oder anderen Tipp in der Richtung dann an die Clubs in der Bundesliga geben. Mir bleibt nur zu sagen, dass es mich gefreut hat, dass du reingehört hast und anscheinend auch jetzt bis hierhin noch weiter zuhörst. Wenn du mich unterstützen willst, dann geht es am besten völlig kostenlos, wenn du mir einfach eine Bewertung auf Spotify gibst oder auch Apple Podcast, je nachdem, wo du gerade reinhörst. Das geht ziemlich fix und unterstützt mich wahnsinnig, dass auch weitere Hörer hinzukommen. Dann macht es auch für mich mehr Spaß, da meine Freizeit zu investieren, wenn ich da auch merke, dass die Resonanz kommt. Aber wenn du mich sogar finanziell unterstützen möchtest, wofür ich dich sicher nicht zwinge, aber ist natürlich auch eine schöne Geste, da sage ich nicht nein, da findest du einen Link in der Podcast-Beschreibung, einfach auf Unterstützen klicken und da kannst du mir gerne 1-2 Euro rüberschieben. Aber wie gesagt, dafür mache ich es nicht, aber wäre natürlich eine gute Sache. Und ja, wenn man da die Wertschätzung sieht, dann macht es umso mehr Spaß. Dann kannst du mir aber natürlich auch völlig kostenlos auf Instagram, Facebook, LinkedIn folgen. Da kriegst du übrigens auch noch mit, wenn ich neue Artikel verfasse auf meiner Website. Also nicht nur Podcast-Folgen, sondern auch News-Artikel und dann verpasst du wirklich gar nichts mehr. Aber ist völlig dir überlassen. Gerne auch einfach auf Spotify, Apple Podcast folgen. Das geht auch. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst. Bis dahin. Wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ciao.